Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles dicht. Heute geht es um den Wasserstoff, einen Hoffnungsträger der Energiewende. Dichtungstechnisch betrachtet ist die Abdichtung der vielen Anlagen und Prozesse in einer Wasserstoffkette nicht trivial. Darum freue ich mich heute auf das Gespräch mit Arthur Mehne, Global Segment Manager Hydrogen Technologies im Segment Energy bei Freudenberg Sealing Technologies. Schön, dass du heute da bist, Arthur.
Hallo Holger, es ist mir eine besondere Freude, tatsächlich heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne doch. Okay, jetzt sind Wasserstoffprozesse, die sind jetzt nicht wirklich neu. Was ändert sich denn aktuell für die Dichtungstechnik?
Nein, da hast du tatsächlich vollkommen recht. Also neu ist weniger das Molekül. Neu ist eher der Industrialisierungsdruck. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette erleben wir steigende technische und regulatorische Anforderungen. Und damit natürlich rückt die Dichtung von einem C-Teil hin zu einer sicherheitsrelevanten, sicherheitskritischen Schlüsselkomponente. Während früher, ich sag das mal salopp, ein Werkstoffdatenblatt und Erfahrungswerte ausreichen, so ist es heute eher eine ganz andere Kundenanforderung, die gestellt wird. Heute geht es systematisch um Permeation, hohe Drücke, explosive Gasdekompression, Medien- und Temperaturbeständigkeit, aber auch natürlich lange Betriebszeiten.
Okay, du hast es eben schon sehr schön gesagt. Die Dichtung wird von einem C-Teil zu der sicherheitskritischen Schlüsselkomponente. Was hat das denn konkret für euch zur Folge?
Ja, also ich denke mal, früher in den, als man noch Pilotphasen hatte, da reichte, wie gesagt, Erfahrung und einfach der Nachweis, dass ein System funktioniert. Heute ist die Erwartungshaltung, die Dichtung, die müssen messbar sein, vergleichbar sein und deshalb gewinnen auch Test- und Validierungsprogramme an Bedeutung. Insbesondere natürlich zur Permeation, Druck wechseln, aber auch Leckage unter realen Bedingungen und Lebensdauer. Das sind entscheidende Punkte, die unsere Kunden kennen und wissen wollen. Dadurch werden natürlich Dichtungen eher datenbasiert und spezifiziert. Und wir, für uns hat das natürlich zur Folge, dass wir viel früher in den Prozess mit eingebunden werden müssen. Also gerade zur Anlagen- und Stackplanung, weil am Ende des Tages muss Material, Design, Fertigung und Prüfmethodik am besten zusammen ausgelegt werden. Das verändert auch natürlich den Prozess. Weg von reinem Erfahrungswert hin zu FEA, Simulation, Prüfstand und natürlich normativer Nachweisführung.
Okay, jetzt bin ich überrascht. Weg vom Erfahrungswert? Verlieren Erfahrungswerte an Bedeutung oder fließen die in den Prozess ein?
Also ganz im Gegenteil. Erfahrung ist nach wie vor extrem wichtig. Man kann sich das so ein bisschen wie in der Luftfahrt vorstellen. Erfahrung sagt dem Piloten, wo Turbulenzen auftreten können. Aber heute verlässt sich keiner mehr rein auf Bauchgefühl. Heute fliegt man mit Sensoren, mit Geräten, mit Simulationen und Checklisten. Ja. Und ich würde das genauso bei den Wasserstoffdichtungen sehen. Unsere Erfahrungswerte, die helfen uns, kritische Stellen früh zu erkennen. Zum Beispiel bei Permeation, bei Druckwechseln, aber auch ganz besonders bei Montage. Aber die Absicherung letzten Endes erfolgt heute datenbasiert. Mit Simulation, mit Prüfständen und natürlich mit Validierung unter realistischen Betriebsbedingungen.
Okay, es wirkt eigentlich zusammen alles.
Genau, genau. Man kann eigentlich sagen, Erfahrung zeigt die Richtung, Daten geben am Ende die Sicherheit. Und erst diese Kombination macht Dichtungen in Wasserstoffanwendungen vergleichbar, reproduzierbar und auch wirklich beherrschbar.
Die Sicherheit ist ein wichtiger Begriff in diesem Kontext. Was passiert eigentlich, wenn Dichtungen in Wasserstoffprozessen versagen?
Das hängt natürlich ganz von der Anwendung ab und das Spektrum als solches, das reicht von reinen Effizienzverlusten bis hin zu Sicherheitsrisiko. Wasserstoff ist sehr klein. Das heißt, es diffundiert sehr leicht. Permeation natürlich erhöht den Verlust des Energieträgers und gleichzeitig ist das ein Sicherheitsaspekt. Also kritisch wird das Ganze überall da, wo Leckagen in Bereichen auftreten mit Zündquellen, aber auch natürlich, wo Mischungen auftreten können, also bestimmte Medien vermischt werden. Darum sind natürlich Dichtungen entlang der Kette so wichtig. Sie gewährleisten letzten Endes nicht nur die Integrität und effizient, sondern auch die Sicherheit und verhindern damit, dass ungeplante Abschaltungen der Anlagen stattfinden müssen und damit natürlich einhergehende Kosten.
Ja, kannst du das nochmal an einem Produktbeispiel vertiefen, dass es klarer wird, zum Beispiel anhand eines Elektrolysestacks?
Genau, nehmen wir zum Beispiel mal den Elektrolysestack. Hier haben Dichtungen die Funktion, dass sie die Wasserstoff- und die Sauerstoffseite trennen. Sie sollen die Reinheit gewährleisten, die Druckhaltung und natürlich die Isolation. Wenn hier eine Dichtung oder eine Dichtstelle versagt, kann das letzten Endes die Trennung beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall will man eigentlich jede Vermischung vermeiden, weil das sicherheitsrelevant ist. In der Praxis würde das dazu führen, dass kleine Leckagen oft bereits durch die Sensoren erkannt werden und das zu einer Anlagenabschaltung führt. Also hat das letzten Endes wirtschaftliche Auswirkungen. Genau deshalb sind Werkstoff, Design und natürlich Reinheit so zentral bei Dichtungen.
Okay, das heißt, die Auswahl hat also auch viel mit Verantwortung zu tun. Wie unterstützt ihr Betreiber bei der Auswahl von Dichtungen oder Dichtungskonzepten?
Also wir machen das, indem wir ganzheitlich denken. Medien, Temperatur, Druck, Zyklus plus natürlich Reinheit, Leckageziele und Lebensdauer. Das sind Aspekte, die wir betrachten. Entscheidend ist für uns natürlich die frühe Einbindung, also noch bevor überhaupt irgendwelche Geometrien festgezurrt werden, weil dann können wir tatsächlich noch den Werkstoff und das Design passend auslegen, natürlich unterstützt durch FEA und Simulation und entsprechend über Prüfmethoden am Ende validieren. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Total Cost of Ownership. Ja. Letzten Endes hat das zur Folge, dass wir weniger Ausfälle, eine bessere planbare Wartung haben und eine höhere Effizienz der Anlagen erreichen.
Okay, das heißt ja dann letzten Endes auch, dass an der Auswahl der Dichtungen verschiedene Menschen in Funktionen beteiligt sind. Wer ist das in der Praxis und welche Rollen nehmen die in diesem Auswahlprozess ein?
Ja, das ist tatsächlich heute, würde ich sagen, mittlerweile eine Art Teamsport. Also so habe ich das in vielen Projekten zumindest kennengelernt. Entwicklung und Konstruktion legt die Geometrie und die Schnittstellen fest. Anlagenplanung definiert letzten Endes die Betriebsfenster. Qualität fordert immer Nachweise. Instandhaltung denkt in Wartungsintervallen. Ja. Und der Einkauf schaut natürlich auf die Kosten. Daneben gibt es noch weitere Entwicklungspartner. Genau deshalb ist für uns, sage ich mal, eine klare Spezifikation ungemein wichtig. Sonst optimiert letzten Endes jeder nur lokal, aber nicht das System. Wenn der Einkauf nur über Stückpreis entscheidet, dann kann das zur Folge haben, dass die Dichtung häufiger gewechselt wird. Das hat wiederum einen Einfluss auf die Total Cost of Ownership und darum versuchen wir als Freudenberg Sealing Technologies, als Entwicklungspartner, immer frühzeitig diese Perspektiven zusammenzuführen. Und ich würde schon sagen, wir fungieren oft auch als Vermittler bei unseren Kunden zwischen einzelnen Funktionen, um sicherzustellen, dass das beste Ergebnis erreicht wird.
Okay, das führt mich jetzt direkt zu der nächsten Frage. Die ist etwas provokanter, wenn da so viele Menschen dran beteiligt sind mit den Funktionen. Wer unterschätzt gegebenenfalls die Bedeutung dieser Abdichtung von Wasserstoffprozessen in der Praxis?
Also Holger, das ist natürlich eine gute Frage. Ich würde sagen, nicht zwangsläufig unterschätzt, aber oft zu spät berücksichtigt. Wasserstoff ist im Handling sehr anspruchsvoll. Permeation, explosive Dekompression oder RGD, wie man das auch nennt, extreme Temperaturen und teils korrosive Medien bedeuten, dass man eigentlich selten eine Standardlösung passend hat. Viele denken zuerst an den Elektrolyseur oder den Kompressor und merken dann erst, dass die Dichtstelle, also nicht die Dichtung als solches, sondern wirklich die Dichtstelle, über Dichtheit, Reinheit und letzten Endes auch die Lebensdauer einer Anlage entscheidet. Die beste Lösung entsteht, wenn man Dichtung und Dichtstelle von Anfang an gemeinsam entwickelt. Und aus der Praxis kann ich tatsächlich bestätigen, wir haben bereits Projekte ablehnen müssen, weil unser Kunde nicht gewillt gewesen ist, auf Anpassungen unserer Seite einzugehen. Das hatte zur Folge, dass wir das Projekt ablehnten. Und Spoiler vorweg, hier der Kunde kam nach ein paar Monaten wieder, nachdem er schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Und glücklicherweise konnten wir entsprechende Anpassungen dann vornehmen, um das Projekt und seine Dichtstelle gemeinsam erfolgreich auszulegen und abzuschließen.
Ja gut, ich meine, die sinnvolle ganzheitliche Betrachtung muss man halt auch erstmal erlernen in der Praxis, ne?
Absolut richtig, kann ich nur beipflichten.
Ja, dann kommen wir zu einem ganz anderen Aspekt. Und bei der Abdichtung von H2-Prozessen müssen je nach Anlage viele Normen und Regulatorien eingehalten werden. Sind hier alle Aspekte eigentlich schon geklärt in der Praxis?
Also Holger, ich würde sagen, eher die Normungslandschaft ist dynamisch. Hm. Vieles wird aktuell überarbeitet oder neu entwickelt. Wichtig ist natürlich, Normen geben einen gewissen Rahmen vor. Aber die konkrete Auslegung hängt immer stark von der Anwendung, vom Druck- und Temperaturprofil sowie wie den Medien ab. Deshalb kombinieren wir Normungsorientierung mit anwendungsnahen Prüf- und Validierungskonzepten. Auch engagieren wir uns natürlich in Verbänden wie dem VDI oder der VDMA, um die Regularien mitzugestalten.
Spiegeln die aktuellen Normen denn in diesem Kontext schon den Stand der Technologie, die ihr entwickelt habt, wieder?
Holger, ich würde sagen, sie bilden ihn zunehmend ab. Aber wie du weißt, Technik entwickelt sich oft schneller als Normung. Darum ist es natürlich so wichtig, dass Standards eher als Mindestanforderungen gesehen werden und darüber hinaus Best Practices, Simulation und Prüfstanddaten zusätzlich genutzt werden, um reale Betriebsprofile abzudecken.
Mhm. Okay, wir hatten es anfangs schon gesagt, der Wasserstoff wird in komplexen Prozessen bewegt. Und lass uns aus dichtungstechnischer Sicht einfach mal eine Reise durch diese Prozesse machen. Also über Elektrolyseure haben wir schon gesprochen. Das sind Systeme, mit denen wird Wasserstoff produziert. Stößt man zum Beispiel schnell auf Abkürzungen wie PEM, AEM, AEL, SOEC? Was bedeutet das eigentlich alles und wie unterscheiden sich diese anscheinend Systeme aus der dichtungstechnischen Sicht?
Die vier Abkürzungen, die von dir genannt wurden, das sind die wichtigsten Elektrolyseverfahren. Aus Dichtungssicht unterscheiden sie sich vor allem über Medien, Temperatur und Druckprofile. Beim PEM-Elektrolyseur, beim Proton-Exchange-Membran-Elektrolyseur, haben wir einen sauren Bereich. Da sind hohe Reinheitsanforderungen gefragt, Drücke bis zu etwa 35 Bar im Stack und natürlich ein oxidatives Umfeld. Also Dichtungen müssen O2-Exposition, Druck wechseln und Reinheit beherrschen. Hingegen beim AEM- und AEL-Elektrolyseur haben wir eine alkalische Umgebung mit Kaliumhydroxid und Temperaturen bis leicht unter 100 Grad. Also hier sind auch natürlich Druckanforderungen gegeben, aber im Fokus sind Langzeitstabilität und Laugenresistenz. Beim SOEC, Solid Oxide Electrolyzer, sprechen wir hingegen von einem Hochtemperaturverfahren. Wir haben hier Temperaturen von schätzungsweise 800 bis 1000 Grad. Wir haben thermische Zyklen mit Korrosion und Relaxation, also ein komplett anderes Werkstoff- und Designfenster. Was man aber letzten Endes bei all diesen Verfahren sagen kann, das Verfahren bestimmt die Umwelt der Dichtung und damit natürlich Material, Geometrie und die Validierungsart.
Okay, und jetzt nochmal eine kurze Einordnung. Welches Verfahren ist aus der Dichtungssicht jetzt am herausforderndsten?
Das hängt davon ab, welche Dichtstelle man betrachtet. SOEC ist wegen der extremen Temperaturen und der thermischen Zyklen ein sehr spezielles Feld und für unsere elastomerischen Dichtungen daher auch nicht von Relevanz. PEM ist anspruchsvoll wegen der Reinheit, des oxidativen Umfeldes und natürlich der Druckwechseln. Und beim AEM-AEL sind die Herausforderungen die Kalilauge und natürlich die Langzeitstabilität bei erhöhten Temperaturen. Also jedes der einzelnen Verfahren hat seine speziellen Herausforderungen, würde ich sagen.
Okay, wir machen jetzt nochmal so ein bisschen mit Abkürzungen weiter. Du erwähntest vorhin RGD, die explosive Dekompression. Was ist das?
Genau, explosive Gasdekompression oder auch RGD tritt dort auf, wo schnelle Druckwechsel stattfinden. Etwa im Kompressor oder auch im Tankstellenumfeld. Gas kann in den Werkstoff diffundieren. Wenn der Druck dann schnell abfällt, kann letzten Endes das Gas im Material expandieren. Das kann natürlich von innen heraus Schäden verursachen. Deshalb braucht es Werkstoffe, die nachweislich eine sehr gute RGD-Resistenz haben. In Hochdruckumgebungen sprechen wir oft von Anforderungen von über 700 Bar. Und das hat natürlich schon extreme Auswirkungen auf das Material.
Klar. Wie muss ich mir das jetzt materialseitig vorstellen? Wie löst ihr solche Anforderungen?
Also Holger, hier gibt's leider auch keine Einheitslösung. Die Werkstoffauswahl folgt dem Medium-Temperatur-Druckzyklus und berücksichtigt natürlich Lebensdauer und Reinheit. Also um ein paar Beispiele zu nennen, zur Permeationsreduktion wirken bestimmte Elastomere und Compounds und die Permeationskoeffizienten müssen anwendungsspezifisch simuliert und validiert werden. Mhm. Für RGD braucht man natürlich RGD-robuste Formulierungen, gerade bei schnellen Druckprofilen. Bei PEM, also Proton Exchange Membrane Elektrolyse, sind Werkstoffe gefragt, die ein oxidatives Umfeld und Temperaturen abhaben können und natürlich auch die Reinheitsanforderungen erfüllen. Also man kann sagen, Werkstoff, Design und Prozesse gehören immer zusammen.
Mhm. Jetzt haben wir im Gesprächsverlauf schon öfters über Permeation gesprochen oder den Begriff gehört. Welche Rolle spielt das bei Wasserstoff und was macht man dagegen?
Permeation ist bei Wasserstoff ein Kernpunkt. Die kleine Molekülgröße begünstigt natürlich die Diffusion, also das Eindringen des Gases in den Werkstoff. Das erhöht natürlich den Energieverlust. Zugleich ist das ein Sicherheitsaspekt. Also dagegen helfen letzten Endes Werkstoffformulierungen mit reduzierter Permeabilität. Und ganz wichtig, man darf nicht nur über Material reden, sondern man muss materialspezifische Permeationswerte simulieren und validieren. Also passend zur konkreten Dichtstelle.
Jetzt wird bei der Auswahl von Materialien und der Dichtungen wird oft über Lebensdauer gesprochen. Das ist ein ganz betriebswirtschaftlicher Aspekt. Welche Lebensdauer wird denn zum Beispiel bei den Stacks, die du eben erwähnt hast, gefordert? Und was heißt das für ihre Auslegung?
Also es ist tatsächlich so, dass in den Elektrolyse-Stacks sehr lange Betriebszeiten angestrebt werden. Also im Skript stehen oft bis zu 100.000 Stunden als Zielgröße. Und die Dichtungen dürfen natürlich nicht zum Bottleneck werden. Das bedeutet konkret für uns robuste Auslegung der Geometrie, Nutzung geeigneter Werkstoffe, ein sauberer Montageprozess und vor allem Test- und Nachweisführung über realistische Lastfälle inklusive thermischer Zyklen wären natürlich das Idealbild hier.
Kann ich mir vorstellen. Gehen wir jetzt mal weiter in dieser Prozesskette. Wir kommen zur Verarbeitung. Da kommen überwiegend Kolbenkompressoren und Scrollverdichter zum Einsatz. Was ist hier zu beachten?
Also zu beachten ist natürlich, dass bei der Verarbeitung dominieren je nach Anwendung Kompression und Aufbereitung. Und dort ist natürlich Fülldynamik. Verschleiß, Tribologie und Leckageminimierung sind natürlich zentrale Aspekte. Kolbenkompressoren arbeiten in einem sehr breiten Druckbereich. Und die Dichtungssysteme müssen natürlich verschleißarm und zugleich sehr dicht sein. Bei Scrollsystemen sind Druck- und Temperaturfenster anders. Hier werden spezielle PTFE-basierte Dichtungen eingesetzt. Und ich würde sagen, Holger, der Trend geht eher zu PFAS-freien Alternativen.
Das ist erwartbar heute, ne?
Tatsächlich.
Bei aktuellen Diskussionen, ne?
Tatsächlich ist das der Fall. Und wir versuchen natürlich, dem Herr zu werden. Zusätzlich helfen natürlich bestimmte Designprinzipien wie mehrstufige Druckabfälle und natürlich federbelastete Segmente, um den Spaltabschluss zu sichern.
Gut, also völlig andere Herausforderungen als bei der Gewinnung in Elektrolyseuren. Wenn jetzt der Wasserstoff transportiert wird, was wartet hier auf die Dichtstellen?
Also Transport und Speicherung bedeuten natürlich je nach Pfad ganz unterschiedliche Randbedingungen. Nehmen wir zum Beispiel mal das Hochdruckgas. Hier stehen Permeation, Druck und natürlich Temperaturfenster im Fokus. Wenn wir aber von einem kryogenen, also einem flüssigen Wasserstoff sprechen, ist das Materialfenster extrem, weil es hier bis zu minus 253 Grad Celsius vorherrschen. Hier sind natürlich ganz andere Konzepte gefragt als unsere klassischen Elastomerdichtungen. Bei Tankstellen, Betankungen sind es schnell wechselnde Druckprofile, also wieder RGB, Robustheit und natürlich geringe Permeation plus Wartungs- und Inspektionskonzepte, die vorherrschen.
Also auch im Prinzip ein breites Fenster und speziell die minus 253 Grad Celsius ist natürlich schon ein Wort für Dichtung, ne?
Für elastomerische Dichtung definitiv, ja, würde ich sagen, ja.
Da ist man dann am Ende, oder?
Aber da können dann unsere Kollegen aus einem anderen Bereich sicherlich unterstützen.
Okay, ja. Ja, dann gehen wir einfach weiter. Wir haben jetzt den Wasserstoff als Energieträger dorthin transportiert, wo wir ihn haben wollen, in die Brennstoffzelle, in einen Verbrennungsmotor etc. Was warten dort für Herausforderungen aus dichtungstechnischer Sicht?
Ja, bei der Nutzung auch hier hängt wiederum viel vom Temperaturfenster und Medium ab. Brennstoffzellen gibt es natürlich in verschiedenen Typen mit sehr unterschiedlichen Betriebstemperaturen, von Niedrigtemperatur zu Hochtemperatur. Also Dichtungen werden natürlich nach Compression Set, Permeation und natürlich Medienbeständigkeit ausgewählt. Die Reinheitsanforderungen und die Lebensdauer spielen natürlich auch eine zentrale Rolle. Beim Wasserstoffverbrenner wiederum sind Temperatur- und Medieneinflüsse sowie Systemaspekte entscheidend. Auch hier wiederum, kurz gesagt, am Ende entscheidet der Use Case über die konkrete Dichtungsstrategie.
Okay, wir haben jetzt über viele Anforderungen gesprochen und anfangs hattest du auch gesagt, man greift nicht einfach ins Portfolioregal und nimmt sich jetzt dafür die Dichtungen raus. Führen eigentlich diese Anforderungen auch zu neuen Fertigungsverfahren für Dichtungen?
Also ich würde schon sagen, dass wir sehr viele innovative Ansätze im Bereich Wasserstoff die letzten Jahre gegangen sind. Und daher würde ich das total bejahen. Und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Wir haben Fertigungs- und Prüfverfahren auf Skalierbarkeit, Medienreinheit, niedrige Permeation und Hochdrucktauglichkeit ausgerichtet. Bei den Fertigungsverfahren wenden wir im Wasserstoffbereich in der Regel drei verschiedene Verfahren an. Also zum einen ist es das Spritzgießen oder Injection Molding genannt im Englischen. Hier können wir sowohl lose Dichtungen, aber auch ein Auftragen auf einen Träger, also ein Overmolding generieren. Das führt natürlich dazu, dass man damit integrierte Stackdichtungen reproduzierbar und montagefreundlich gestalten kann. Gleichzeitig haben wir Großformat-Presskapazitäten, da wir hier in der Elektrolysewelt sehr große Zellformate erleben, ja, und man braucht nun mal dafür auch passende Pressen. Hinzu kommt, dass wir in einigen der Projekte auch Extrusion inklusive einer Liquid Curing Method, also eine Art Salzbad, hinzuziehen, um präzise Profile mit engen Toleranzen und natürlich einer chemischen Beständigkeit auch für sehr große Durchmesser herstellen können.
Okay, also die Größen sind auch immer eine Thematik dann.
Tatsächlich in der Elektrolyse ist das der Fall, aber ist tatsächlich für uns auch nichts Neues, da wir auch Windindustrie und andere Industrien bedienen. Also unterm Strich kann man aber schon sagen, dass die Fertigung heute ein Teil der Performance ist.
Okay, also das hört sich so an, ihr seid H2 ready. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie schätzt du die Entwicklung? Wir sind ja mittendrin eigentlich in dieser Wasserstoffentwicklung.
Also ich würde sagen, ich bin optimistisch realistisch. Der Markthochlauf ist natürlich sehr anspruchsvoll, aber die Richtung ist klar. Die Anforderungen steigen, die Projekte werden industrieller und es geht weg von einem reinen Hype hin zu belastbaren Industrieportfolios. Und das lässt natürlich hoffen. Technisch sehen wir, dass Dichtungen als Funktionsgaranten für Effizienz, Sicherheit und kalkulierbare Lebenszykluskosten immer wichtiger werden. Und damit steigt natürlich auch die Professionalität in der Spezifikation, in der Auslegung, der Prüfung und einer gewissen Standardisierung.
Jetzt wird in der Praxis auch viel das Nutzungspotenzial dieser Energiequelle diskutiert, weil es ist ja nicht sehr günstig herzustellen. Welche Branchen sind denn prädestiniert für grünen Wasserstoff?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, mit der sich viele beschäftigen. Also prädestiniert sind Anwendungen, bei denen Elektrifizierung schwer ist, also wo Moleküle gebraucht werden. Industriepfade und Teile der chemischen Wertschöpfung und generell überall dort, wo Wasserstoff als Rohstoff, als Energieträger in den Prozessen steckt. Diese Bereiche sind sehr gut geeignet. Ein großer Hebel aber auch ist die bestehende Wasserstoffnutzung. Also wenn man diese bereits schrittweise dekarbonisieren könnte, also den Wasserstoff grüner machen.
Also die blauen und grauen, wie sie heißen, die Wasserstoffe dann grüner machen.
Genau. Aktuell ist es ja immer noch so, dass heutzutage werden 100 Megatonnen Wasserstoff jährlich genutzt. Und um diesen Wasserstoff herzustellen, werden 1000 Megatonnen CO2 ausgeschüttet. Okay. Also das ist ein Faktor 10. Und wenn man es schaffen würde, den Prozess zunehmend über Elektrolyseverfahren abzubilden, würde man natürlich hier bereits einen wichtigen Beitrag leisten. Also die Anlagen, aber unabhängig von der Branche, müssen am Ende entlang der Wertschöpfungskette sicher und natürlich effizient laufen. Da sind Dichtungen immer eine Schlüsselkomponente. Hierzu gibt es übrigens eine aktuelle Studie vom Fraunhofer ISI, die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt. Also kann ich nur empfehlen.
Ja, in der Checkbox ist der Link dann zu finden, dann kann man das mal in Ruhe nachlesen. Ja, Arthur, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ich fasse mal zusammen. Die Wasserstoffprozesse werden aus dichtungstechnischer Sicht beherrscht, wenn man sie ganzheitlich betrachtet. Dazu gehören Einsatzbedingungen, Einhaltung von Normen und Regulierungen, Werkstofftechnik, Dichtungsdesign, Dichtungsfertigung. Wie bei allen Themen rund um Dichtungen ist die ganzheitliche Betrachtung wichtig, denn letztendlich hat die Abdichtung von Wasserstoff auch immer etwas mit Verantwortung zu tun, gerade unter diesen sehr sicherheitskritischen Aspekten.
Also da kann ich dir tatsächlich voll zustimmen, Holger. Genau diese ganzheitliche Betrachtung ist letzten Endes der Schlüssel, um Wasserstoffprozesse auch wirklich sicher zu beherrschen. Gerade bei Dichtung zeigt sich sehr deutlich. Sie sind unscheinbar, aber entscheiden letzten Endes über Sicherheit, Effizienz und Verfügbarkeit ganzer Anlagen. Und Wasserstoff abzudichten heißt letzten Endes immer auch, Verantwortung zu übernehmen. Für Menschen, für Anlagen und natürlich auch für die Akzeptanz dieser Technologie. Ich denke und bin fest überzeugt, wenn wir diese Verantwortung auch ernst nehmen und frühzeitig gemeinsam zusammenarbeiten, dann ist Wasserstoff nicht nur ein Hoffnungsträger, sondern wird ein verlässlicher Baustein der gesamten Energiewende sein.
Und aus der Sicht dieser früheren C-Teile, heute systemrelevanten Bauteile, ist das ja auch alles machbar. Ist eigentlich wieder ein schönes Beispiel dafür.
Das kann ich nur so bestätigen.
Gut. Dann sind wir für heute auch am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören bei Alles Dicht. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast, teilen Sie ihn gerne in Ihrem Netzwerk. Und in der Checkbox haben wir noch einen Link zu einem ausführlichen Whitepaper zu diesem Thema. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Auf Wiedersehen.